Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir uns etwas widmen, was wir schon mal gemacht haben, aber jetzt nochmal tun, weil es so gut ist, nämlich den Real Ghostbusters, der Zeichentrickserie aus den 80er Jahren. Da wollen wir heute über eine weitere Folge sprechen, nachdem wir schon über den Ragnarök geredet haben, und das tue ich heute mit dem Egon Spengler der Herzen. Hallo Kai!
Hallo Gregor, was eine nette Ansage. Ja genau, wir sprechen heute über ein Tor von Interesse.
Ein Tor von Interesse, genau. Oh, so ist die Folge, Tor von Interesse. Das ist eine gute Idee, das muss ich mir gleich aufschreiben, eh nicht. Auf jeden Fall, die Folge, der englische Titel dieser Folge, pass auf, das ist der gute alte Knock Knock. Wer ist da? Knock Knock. Ja, es ist die 14. Folge, das ist auch witzig, in unterschiedlichen Quellen ist es wirklich eine unterschiedliche Folge. Ich habe gelesen, einmal ist es Folge 53, dann Folge 40, und bei mir, als jemand, der bei Amazon die Serie mal komplett gekauft hat, ist es tatsächlich Folge 14 der zweiten und zählt trotzdem schon zur zweiten Staffel, obwohl das nicht passt, weil es noch in der ersten Staffel gewesen ist. Also
ja, die Aufteilung der Staffeln ist auch sehr merkwürdig, wenn man bei Wikipedia reinschaut. Also es sind insgesamt 7 Staffeln. Die erste hat 13 Episoden, die zweite hat jetzt 65 Episoden, die dritte 13, und das wird immer weniger. Also ja, ist ein bisschen verrückt. Die 7. Staffel hat nur noch 4 Episoden.
Ja, aber irgendwas stimmt da auch nicht. Ich bin dann ein gutes Beispiel. Ich habe tatsächlich die erste Staffel gekauft bei Amazon. Da hat sie irgendwie 5 € gekostet. Und da sind 73 Folgen drin. Also meine gesamte erste Staffel besteht wirklich aus den 73 Folgen, die es erstmal gab. Und dann gibt es noch Staffel 2 und Staffel 3. Also die haben die 7 in 3 Staffeln zusammengefasst. Und wie gesagt, den Block, den ich halt habe, sind 73 Folgen. Und da ist das hier Folge 14 gewesen. Okay, also es ist ja alles so ein bisschen komisch, vielleicht Ausstrahlung, Veröffentlichungsreihenfolge, blablabla. Auf jeden Fall heißt die Folge Knock Knock, das Tor zur Unterwelt. Geschrieben wurde sie von einem gewissen Jan Michael Straczynski. Der Typ, den wir jetzt nur noch JMS nennen, der machte später noch so Sachen wie diese Raumstation im Epsilon-Sektor. Weißt du?
Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, ja, genau.
Da ist also nicht Star Trek, du weißt schon, das andere mit der Zahl. Die andere
Stargate, genau, ja, ja.
Genau. Die war, glaube ich, von der Zahl halb so gut wie DS9, weil, ne, weißt ja nur, halb so, ne, ungerade Zahlen, wer macht das denn? Nein, der gute JMS, und man sagt immer, wenn der geschrieben hat, der hat ja die Serie am Anfang produziert und ganz viel für die Serie geschrieben, eigentlich fast alles, wie er das häufig macht, und diese Folge hat er dementsprechend auch geschrieben, und sie gilt als eine der besten. Sie zählt in allen Wertungen immer zu den besten 5, ähnlich wie auch Ragnarök. Und die Story, also das Grundgerüst der Story, ist auch total strange oder total straight, weil wir erleben einfach, dass Bauarbeiter, mach das mal in so ein paar Sätzen, wir erleben, dass Bauarbeiter, während des Dienstes halt die U-Bahn verlängern wollen, wie sich das so gehört, während die Züge fahren, da auf ein Tor zur Unterwelt stoßen. Und dieses Tor zur Unterwelt hat so einen Kopf vorne drauf und das sagt, mit der unfassbar tollen Stimme, du kennst die Stimme sicher. Der ist sie sicher gleich. Nicht zieht's mal. Ha? Nicht öffnen vom Tag des Untergangs. Das interessiert aber die Bauarbeiter nicht. Sie wollen die Tür öffnen, und daraus wird eine riesige Armada an Geistern freigelassen, die dann halt New York bevölkern und terrorisieren. Und unsere Helden müssen bis zum Äußersten gehen, um dieses Tor wieder zu schließen und diese Armee an Geistern quasi zurückzudrängen. Eigentlich eine relativ einfache Story, das macht sie aber nicht weniger schlecht.
Ja, ich mochte die Serie insgesamt ja sehr gerne, also viele Episoden, die ich früher sehr gerne gesehen habe, und die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, also ich habe so meine eigene Top 5 und die ist auch kaum zu rütteln dran, aber diese Folge, die habe ich mir schon sehr, sehr lange nicht mehr angeguckt, aber sie ist durchweg positiv, also ist ja quasi so eine Geisterbahnfahrt des Wahnsinns.
Ja, total, ne? Übrigens, zu deiner Top 5, darf ich mal eine Folge raten, die ich glaube, die bei dir drin ist?
Ja.
Das alte Filmmonster.
Ja, definitiv. Habe ich auch schon mal genannt, deswegen weißt du das.
Ach, stimmt, stimmt. Verdammt, jetzt wo du es sagst. Das ist doch das, wo die am Ende den echten Kinofilm laufen lassen. Also wo eine Szene aus dem Original-Kinofilm läuft im Kino. Und der Zeichentrick-Bankman sagt wenn es dann Bill Murray sieht, der sieht ja gar nicht aus wie ich.
Ja, genau. Es ist super. Also es gibt so tolle Episoden hier, Mrs. Rogers Spukhaus. Die sind deswegen in meiner Top 10, weil ich die damals, in meiner Top 5, Entschuldigung, weil ich die damals auch als Hörspielkassetten hatte und die eigentlich immer rauf und runter liefen.
Ja. Aber wo man bei der Folge hier merkt, dass es irgendwie so durchaus Sinn macht, dass das hier so der Beginn von der zweiten Staffel ist, ist so ein bisschen so ein James-Bond-Intro. Wir erleben ja am Anfang die Geisterjäger, wie sie einfach so eine Bowlingbahn von Geistern befreien. Also wir erleben sie gleich im Einsatz, ne? Wie sie halt da, ne, die Geister einfangen. Wir erleben dann so ein bisschen Exposition, ne, dass wir, also man merkt schon, dass es irgendwie so der Staffelauftakt von etwas gewesen ist, um nochmal so ein neues Publikum so abzufrühstücken, wie sie dann zu Firestation fahren. Dann gibt es noch diese Scherze mit wer muss jetzt die Falle in den Verbannungscontainer packen und was der Verbannungscontainer überhaupt ist. Das wird alles so in Nebensätzen gedroppt und wer Slimer ist und dass Slimer Peter nervt mit seiner Fresserei und mit seinen ganzen Sachen, wer Janine Melnitz ist und so. Also all das wird uns eigentlich am Anfang sehr schön doch so in Nebensätzen erzählt, wie so die Figurenkonstellation ist und auch der Gag, den die machen mit Winston und Peter, oh Mensch, du bist doch dran mit der Falle, die Falle in den Verbannungscontainer zu packen. Nee, ich habe doch den Abwasch gemacht, du bist doch dran. Und dann das Igen sagt, okay, dann mach ich's. Und dann sind so zwei Handgriffe.
Weißt ja, du? Ja, genau. Keller gehen, Ding reinstecken und dann so einen Hebel umlegen, das war's, ja.
Total. Aber ich fand's gut, auf die Art haben sie uns auch mal gezeigt, wie das eigentlich so ist mit der Falle entleeren, dass es einfach in dieses Teil gesteckt wird, einfach ein Knopf gedrückt wird, ne, dann wird es einfach offensichtlich der Inhalt in diesen Verbannungscontainer gezogen und dann kann man die Falle wieder rausziehen, erledigt. Sind drei Handgriffe, aber total witzig, dass auch mal A, es gezeigt wurde und B, dass die anderen so keinen Bock drauf haben und dann so ein Spiel spielen mit, oh nee, du warst dran, nein, du bist dran. Hä? Weißt du, das ist so wie in der WG, da gibt's ja oft so Reinigungspläne, wer was macht und so. Da ist sicher immer einer dran, der die Fallen im Verbannungscontainer löst. Das ist irgendwie witzig. Ich finde, das ist so ein klassischer Beginn für den Anfang einer Staffel.
Ja, das ist ganz interessant. Also wie gesagt, eigentlich ist es ja gar nicht der Beginn der zweiten Staffel, sondern zumindest laut der offiziellen Rechnung hier irgendwie die 40. Folge der zweiten Staffel. Aber letztendlich hängen die Folgen ja sowieso nicht zusammen und deswegen kann man diese Staffel eigentlich komplett über Bord werfen, weil sie auch wenig Sinn ergeben.
Ja, irgendwie nicht. Also wie gesagt, das muss irgendwas mit der Ausstrahlung gewesen sein. Aber auf jeden Fall zählt sie auch bei IMDb als Staffelauftakt. Also ich weiß nicht, wie die das es würde es erklären. Ich fände es eine ganz gute Idee, weil es ja halt so der Hammer ist, ne? Auch dann, dass wieder einmal in dieser Serie das Böse, die ganzen Probleme gar nicht so sehr von den Geistern ausgelöst werden, sondern von den Menschen, nämlich von diesen ignoranten Typen unten, die U-Bahn-Mitarbeiter, die dann halt da Grabungen machen und dann auf dieses Tor stoßen und dann haben die einen sprechenden Kopf dran und anstatt gleich panisch wegzurennen, wie ich es machen würde, ne? Ja, nee, wir lassen uns doch hier von niemandem sagen, dass wir hier dieses Tor nicht aufbrechen sollen. Und dieses Tor spricht halt mit wirklich diese Stimme, wenn man das hört, oder ich habe es als Kind auch als Hörspiel gehört, dieses, ganz ehrlich, das ist so großartig, dieses bitte nicht öffnen vom Tag des Untergangs.
Ja. Ich hatte mir die Szene am Anfang ein paar Mal angesehen und ich hatte diesen Moment irgendwie nicht richtig erfasst, dass die tatsächlich diese Tür auch öffnen.
Nee, tun sie nicht.
Tun sie nicht. Also da habe ich mich gefragt, ja, was ist denn da überhaupt jetzt passiert? Weil es passiert alles, also die Geister strömen da raus, diese ganzen Dämonen und diesen Moment habe ich wirklich nicht erfassen können. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, ja, was ist denn da jetzt überhaupt passiert?
Ich habe mich auch gefragt, weil die stehen ja davor und dann sagt er, ja, müssen wir hier, dürfen wir nicht öffnen. Die Tür sagt ja, bitte, übrigens finde ich super, dass sie das mit bitte vorab sagt. Bitte
freundliche, erst öffnen. Freundliche, dämonische Tür.
Ja. Es ist das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Höflichkeit.
Ja.
Und das ist so großartig, dass es sagt, bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. Nee, und du hast recht, die wollen ja dann nicht weitermachen. Und dann sagt ja der Vorarbeiter hier, wir lassen uns hier von so einer Tür doch nichts sagen. Das ist ja gar nicht merkwürdig. Und sagt, holt mal den Bohrer. Dann geht das Tor auf und die Geister kommen raus. Also offensichtlich nur, weil er gesagt hat, holt mal den Bohrer. Sie machen nichts aktiv. Also sie sind nicht dran, daran zu rütteln oder fassen da auf die Klinke oder auf die Hörner von dem Viech.
Vielleicht ballerst die Catchphrase der Tür, weißt du? Holt mal den Bohrer und dann öffnet die sich.
Genau, das ist das Triggerwort gewesen.
Genau.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass sie ja noch gar nicht, sie haben ja nur gesagt, holt mal den Bohrer, aber dann geht schon die Tür auf. Und dann geht halt der Zauber los, ne, mit diesen Geistern, die überall rausströmen und dieses diese Blitze, die durch die U-Bahn-Schächte, das sieht sehr geil aus. Also die Animationen sind wirklich super in dieser Folge für diese Zeit und für diesen Stil, den die Serie hatte, die ja dann wirklich über die Gleise ziehen und die Züge besetzen und aus den Zügen auch wieder Geister machen oder Geister übernehmen die Züge und haben dann so Gesichter und ne und alles. Das ist total super gemacht und sehr episch. Also ein richtiger etwas, was auch für einen Kinofilm gepasst hätte. Weißt du, dass alle die Geister erstmal in die ganze Stadt strömen und unsere Helden jetzt halt gerufen werden, obwohl die ja eigentlich nur pennen wollen. Das wird uns ja am Anfang gleich gesagt, hier harten Tag am Protonenpack gehabt und so, ne? Dann will man ja auch mal pennen gehen und so. Und das fand ich total super, dass sie dann eigentlich den Rest der Folge so ein bisschen nur dabei sind, bis zu dem Kern vorzustoßen. Also ja, in die U-Bahn runterzugehen, ne, allerlei Geister zu fangen, sich mit neuen Geistern zu beschäftigen. Und die Vielzahl der Geister ist schon beängstigend geil, oder?
Also ja, ist schon geil. Einfach so viel auf einmal. Also da ja, sind auch so komplett abstrakte Dinger dabei, wie hier so Wände, die so plötzlich Klubschaugen haben. Dann dieses Sklavenschiff mit diesem Aufseher. Und das ist auch irgendwie beängstigend, dass diese menschlichen Ruderer da eigentlich bis in alle Ewigkeiten da durchrudern. Ja.
Das Knochenschiff, ne?
Ja, genau.
Das ist ja so ein bisschen wie Hades und so, also wie die Unterwelt.
Ja, genau.
Und so. Aber da habe ich, das habe ich mir auch gesagt, wie krass, was für eine krasse Vorstellung. Also so ein Skelett, also ein Schiff als Skelett und dann sind Menschen, die rudern und einer, der sie mit der Peitsche antreibt und so bis in alle Ewigkeit dieses Schiff, so ein Begriff von Vorhölle oder Fegefeuer oder so, ne? Aber das ist so dargestellt, das fand ich auch total, total krass, dieses Knochenschiff. Weißt du?
Ja, es ist auch so ein bisschen Lovecraft-mäßig alles irgendwie. Also ja, ist alles, was man da so sieht, das ist teilweise so viel, dass man das mit dem Verstand auch gar nicht so richtig erfassen kann, was da überhaupt abgeht. Und eine weitere Beobachtung ist, wenn ich innerhalb von diesem Serienkosmos in New York leben würde, würde ich mich da schleunigst verpissen.
Ja.
Alles passiert in New York, dieses Tor zur Hölle unter New York, alles andere, was man Absurdes da sieht in der Serie, alles in New York.
Ist sicher so ein Höllenschlund darunter. Sagt ja der sicher einen Höllenschlund runter. Ja, ist ganz, ganz weird. Nee, aber was auch schön ist, wie du es gesagt hast, dass man dann später ja hinter dieses Tor guckt und das ja einfach so, man kann das wirklich gar nicht beschreiben, was man da so sieht, wie eine eigene Welt mit einem eigenen, mit einem eigenen Planeten und Säulen und so total verrückt und alles. Und das ist so dieses, wie du sagst, dieser Blick in die Hölle halt, ne? So für jeden was anderes halt, ne? Und dass man das, dass das auch nicht so, dass es sehr abstrakt dargestellt wird. Das geht ja sogar so weit und das ist sehr schön auch an der Folge, dass es keinen wirklichen Gegner gibt. Also es gibt keinen Endgegner. Na, also wir haben diese Menschen, die halt im Prinzip dieses Tor geöffnet haben, wie auch immer sie das im Prinzip, weil sie wollten es zumindest, oder haben es vorgehabt, die sind also schuld an der Sache, dass es, dieses Tor soll erst aufgehen, wenn der Tag des Untergangs da ist. Das ist ja auch so eine geile Vorstellung, dass das wirklich geplant ist und irgendwann passieren wird, aber erst, wenn dieser Tag des Untergangs wirklich da ist, ne, und dass dann das quasi losgelassen wird. Und das ist auch so, du hast halt auch keinen Gegner, keinen Marshmallow-Mann, keinen Samhain, weißt du, nicht den bösen Mann oder so, weißt du, sondern schlicht und ergreifend einfach so die Masse an Geistern und diese völlig weirde und abstrakte Situation, in der die dann halt sind.
Ja, ist quasi wie das Schlaraffenland des Wahnsinns so ein bisschen. Also ist so dieses allumfassende Böse. Also nicht irgendwie, okay, da hinten ist Geist 1, das ist der Obermotz, sondern ist halt einfach dieses ganze Gesamtkonstrukt. Also quasi der Untergang der Welt in New York. Und wenn das halt so passiert, ist halt irgendwie kein Antagonist irgendwie rauszupicken. Ist halt alles scheiße, was da passiert.
Ja, auch so die bei dem U-Bahn-Schacht, wo sie dann so runtersteigen, dass dann diese Frau da steht. Also als geneigter Filmgucker weißt du natürlich, ah, die steht da, eine blonde Frau,
ja,
siehst
das Gesicht klar, nicht,
du weißt, was passiert. Peter geht natürlich hin und sagt, soll ich sie in Sicherheit bringen und so. Sie dreht sich um und du siehst dann halt so ein Knochengesicht und so. Aber ich habe mich auch gefragt, sind die Geister wirklich böse oder machen die einfach nur ihren Job? Also sie geistern halt rum.
Ne? Ja, so richtig böse, also die treffen ja auch auf diesen komischen sprechenden Baum.
Der ist super,
aber der erzählt denen ja quasi auch, was da abgeht. Also der ist ja ganz eindeutig überhaupt nicht den böse gesinnt. Also,
nö.
Ja.
Nö. Habe ich mich auch gefragt, weil es, wie gesagt, es gibt keinen Endgegner, aber die sind auch nicht wirklich, also das sind halt die Geister halt rum. Was sollen sie halt tun? Das steht halt in der Job Description. Ne? Und dieser Baum, wie du schon so sagst, der sagt ja dann, willkommen im Land der verlorenen Seelen, wo die Toten wandeln. Und wie geil Ray ist es, der sagt, aber wir sind noch nicht tot. Und wie geil er sagt, niemand ist perfekt.
ja, super.
Der ist auch, das ist auch total sympathisch mit, also von dem Typ und das das passt einfach wirklich, wirklich wunderbar. Ich fand das bei den Schienen dann so ein bisschen geil, als sie diese Steintafel in den Schienen gefunden haben, wo ich mir dachte, wie? Das ist aber ein riesiger baulicher Mangel. Springen da die Züge drüber an diesem Stein, wenn da dieser, das sieht ja aus wie so ein Grabstein, ne?
Ja, sieht aus wie ein Grabstein, ja, genau, ja. Wo dann diese Schriften sind, die Igel natürlich direkt identifizieren kann. Als einziger, na klar, er ist ja der super gebildete, aber ja, wo du gerade bei irgendwelchen Mängeln da im U-Bahn bist, welcher Wahnsinnige hat denn überhaupt diese Schienen, diese Gleise verlegt? Die gehen ja teilweise auch achterbahnmäßig hoch und runter und gefühlt auch noch ein paar Loopings drin.
Ja, total, völlig irre. Aber dass das geil ist, dass dann irgend das liest und dann steht dann da drauf, ne, dieses Tor darf erst geöffnet, im Prinzip alles das, was das Tor auch selber sagt über sich.
Genau.
Also nicht, dieses Tor ist halt dazu da, dass diese Dimension, also dass die Welt der Geister und die Welt der Menschen zusammenfließen. Und wenn dieser Tag des Untergangs kommt, wann auch immer, möge er noch weit entfernt sein, irgendwann kommt, dann dürfen die ganzen Geister, da wird es geöffnet und die Geister kommen raus. Also das Ganze wird irgendwann passieren. Aber es ist jetzt noch nicht. Es ist so ein bisschen wie der Klimawandel. Du siehst es kommen, aber es ist okay, wenn es noch eine Weile weg ist.
Weißt ja, du? Klar. Na? Oder die Explosion irgendwann der Sonne, sie wird irgendwann zu Supernova oder so. Allerdings habe ich mich gefragt, wer hat denn diese Tür dahin gemacht und warum ist das überhaupt eine Tür und warum ist die Tür erst eine Tür und danach quasi so eine Art pyramidenähnliches Bauwerk? Also das ist alles so ein bisschen ganz merkwürdig, wirklich komisch dargestellt.
Es ist auch nicht nur das, es ist auch unterschiedlich groß. Am Anfang ist es eine normale Tür im Prinzip, so mannshoch halt, und am Ende fallen sie durch, also wenn sie sich wieder rausprotonen, dann ist es ein Riesentor, aber auch nur bis die Kamera umschwingt, dann liegen sie wieder vor dieser Tür. Also diese, entweder stimmen einfach die Bilddimensionen nicht von den Größenverhältnissen, oder es soll halt auch diesen Wahnsinn dieser Welt irgendwie
mit genau Größe und das alles
keine Rolle spielen, weil wir haben ja auch, als sie dann später da durchgehen, sind ja auch diese Szenen mit so Hellraiser, an Hellraiser muss ich mal denken, weißt du, wenn die Leute auf unterschiedlichen Treppen stehen, ne? Der eine ist kopfüber und so, weißt du, und so verschiedene Dimensionen und so halt, ne? Das Multiversum schon da eingeführt. Und das soll wahrscheinlich auch diese Größenverhältnisse erklären. Was ich super fand, war bei dieser Tafel, wo Ray Egan das nochmal übersetzt, was da steht, und dass Ray es dann Peter nochmal mit diesem Sockenvergleich erklärt. Ne? Ja. Du hast doch sicher, so wie bei Star Trek früher, weißt du, wo ein komplizierter Sachverhalt mit einer einfachen Analogie erklärt wurde. Du hast doch sicher schon mal alte Socken im Schrank gehabt und nach einer Weile müffeln die und irgendwann müffelt der ganze Schrank.
Nee, hatte ich noch nie, Gregor.
Ich auch nicht. Aber Ray und Peter wussten, was er redet. Und sagt, es breitet sich halt aus und irgendwann riecht alles nach diesen Socken. Und so ungefähr ist das mit diesen Geistern halt.
Das ist wunderbar so kindgerecht erklärt, weißt du auch. Ja, weil Kinder können sie das halt irgendwie nachvollziehen. Da hast du eine Stinkesocke und irgendwann stinkt halt alles danach.
Und noch witziger ist, es ist auch gleich eine Botschaft, das eben nicht zu tun, dass man es lieber wegräumen soll und waschen soll und so. Das ist auch, das ist schon ein bisschen kindgerecht, das stimmt. Und das stimmt natürlich. Ja, auch als sie dann davor reingehen in diese Welt und dann diesen planetenähnlichen, diese Kugel da sehen, immer wenn es blinkt und eine Kugel ist, ist es meistens die Schwachstelle. Da muss ich sagen, da fand ich den Moment krass, dass wo Igen sagte, hier, wir müssen das hier schließen, aber es kann sein, dass wir nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir nicht zurückkommen, und ihm dann quasi so ein bisschen vorgeworfen wird, du hast doch das vorher gewusst. Du hast doch vorher gewusst, dass wir vielleicht von der Sache nicht zurückkommen. Das Risiko gibt es natürlich immer bei solchen Einsätzen. Wie geil Igen sagte, ja, aber ich hatte Angst, dass ihr sonst nicht mitkommt. Ne? Und wie geil Peter dann entrüstet ist und sagt, ja, das werden wir auch nicht, aber ich finde es total frech, dass du das glaubst. Also, ne? Oder ich hätte, also, dass du das von uns so denkst. Oder, natürlich wäre ich nicht mit, bin ja nicht verrückt. Ne? Also das ist trotzdem, dann sagt, macht ja Ray noch diesen, in der deutschen Synchro macht er ja noch den Witz, er hat ja jetzt Jahreskarten für den Fußball. Das ist aber ein Übersetzungsding, im Original ist halt, hat er halt Metz-Karten. Ne? Logischerweise, ne? Fußball ist ja nicht ganz so, ne? Also Football, ne?
Ja, klar.
Aber trotzdem, aber dass sie, das ist auch diese Ernsthaftigkeit, dass sie da bereit sind, sich zu opfern, weil wir haben jetzt wieder das, was wir auch, weißt du, bei dem ersten Ghostbusters-Film habe ich das auch immer so ein bisschen krass gefunden, dass die am Ende, der ganze Film ist auch mit viel Spaß und Fun und so, und am Ende gibt es diesen Momenten, wo sie sich halt Ghoster stellen und dann besteht die Chance, dass die da oben sterben, als sie die Protonenstrahlen kreuzen und so halt, ne? Und das ist ja so ein harter Bruch zu dem irgendwie so ein bisschen wie der Film das davor, wo alles noch so ein bisschen Spaß und so ist. Ne? Und jetzt, hier ist es ja auch so. Ne? Also machen wir uns nichts vor, wenn man da so hinterguckt, machen die Geisterjäger ja immer dasselbe. Sie schießen mit ihren Protonenstrahlen.
ja, das ist immer die Lösung. Aber ich sag mal, dass man hier irgendwie denkt, man käme nicht zurück. Das ist auch irgendwie gefühlt in jeder Folge irgendwie. Also hier auch bei Mr. Fleischmans Falltür, auch eine meiner Lieblingsepisoden. Da kommt ja auch sowas vor, dass die dann plötzlich in so einer Zeichentrickdimension sind und die auch so ganz verrückt dargestellt wird. Auch am Ende mit dieser Art Film und so, dass man da auch denkt, okay, vielleicht kommen wir wirklich nicht mehr zurück. Ich glaube, das ist eigentlich fast so ein Running Gag bei denen.
Ja. Die Lösung ist ja auch relativ einfach. Sie schießen da irgendwie auf dieses auf diese Kugel. Ja. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sicher nochmal das Strömen der Kreuze, also die Ströme zu kreuzen, das tun sie aber nicht. Dann muss es nochmal ein bisschen verstärkt werden und so. Dann schweben die ja selber rum und das sieht schon sehr geil aus, wie dann das Tor sich schließt und wir müssen jetzt nochmal Schub bekommen, damit wir durch das Tor noch rausfliegen können, also diese Chance haben zu entkommen. Da müssen natürlich wieder die Protonenstrahlen, also das sind immer die Protonenstrahlen, eingesetzt werden, um denen so ein bisschen wie so ein Astronaut ein bisschen Schub zu geben und noch durch das Tor zu kommen, was dann erst riesig ist, als sie auf der anderen Seite rausfallen, aber dieses kleine mannshohe Tor halt ist. Ne? Also es ist am Ende doch durchaus sehr darauf beschränkt, dass sie ihre Protonenstrahlen einsetzen. Das muss man.
Ja, am Ende bin ich fast so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, das ist fast so ein bisschen wie Alice im Wunderland, nur so in der Grusel-Variante. Also auch diesem Tor, dann wird man gefühlt kleiner und dann, ja, so wird es uns zumindest irgendwie vermittelt. Also das Tor auf der einen Seite ist riesig groß, auf der anderen Seite nur eine kleine Tür und hat nur so ein Tisch gefehlt, wo irgendwie ein Kuchen draufsteht, wo ist mich draufsteht. Ja,
stimmt, du hast recht, das ist wirklich so. Ja, und dann auch wieder die tolle Stimme, ne? Ich glaube, Wolfgang Völz ist das, ne? Bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. Ja. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die Stimme total bekannt. Und wenn man die hört, wird man unter diesen Satz oder den Satz, wie ich auch in meiner Kindheit gehört habe, wirst du das nie vergessen. Dieses Tor ist schon total präsent. Ich habe mich auch gefragt, was sie dann damit gemacht haben. Ich hoffe, sie haben dann so ein Bitte-nicht-öffnen-Schild dran gehängt oder so. Weißt du?
Ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, okay, was machen die denn eigentlich immer mit den Sachen? Weil da sieht man natürlich nach der Episode nie mehr was davon. Eigentlich muss diese ganz New York muss eigentlich in dieser Serie so eine Sperrzone sein, weil da passieren komische Sachen und man sollte vielleicht wirklich mal untersuchen, ob die Geisterjäger was damit zu tun haben.
Ja, aber es ist irgendwie, weißt du, oder einfach so 100 Kilometer woanders hinsetzen. Weißt du, das wäre vielleicht noch so ein Ding. Ja, es ist schon so ein bisschen komisch, weil im Prinzip hätten die dann irgendwie, weiß ich nicht, hier nochmal die Protonenstrahlen eingesetzt und irgendwie alles zum Einsturz gebracht, dass da nie wieder einer rankommt. Aber sie gehen ja dann, gut, wir wissen nicht, was danach passiert. Vielleicht wird ein großes Nicht-Stören-Schild dran gehängt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und danach können sie ja, als sie dann danach zu Hause sind, dann sieht man auch, endlich können sie pennen gehen, was sie seit Beginn der Folge halt auch eigentlich machen wollen, pennen gehen, und dann bricht halt die Hölle los im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es nochmal diese kleine Konfliktlösung mit Slimer, was am Anfang gewesen ist, wo Peter wollte, dass er endlich, dass die ihn fangen, weil er nur nervt und alles wegfrisst und pipapo. Und wir erleben da ja, dass Peter des Nachts den guten Slimer füttert und sagt, ja, komm, aber erzähl nicht, dass du es von mir bekommen hast. Da bekommt er ja vorher so ein bisschen noch so eine kleine Botschaft mitgebracht. Der verhält sich doch nur, weil er unsere Aufmerksamkeit so will. Überleg dir das mal. Slimer ist ja der Einzige, wir brauchen ihn, weil er mit sich so quasi, jetzt böse gesagt, experimentieren lässt. Ne? Das lässt ja kein anderer Geist zu, und bei Slimer können wir was machen. Aber er ist in der Situation, dass er mit Leuten rumhängt, die sonst Geister fangen. Ne? Ja, klar. Das ist doch für ihn nicht einfach. Der will einfach nur auch unsere Aufmerksamkeit und sich so als Teil der Familie quasi fühlen. Und
ja, der ist quasi wie so ein kleines Tier mit kleinem Kind in einem Wesen und braucht Aufmerksamkeit, macht natürlich auch Dinge falsch. Also es ist ja sehr spannend gezeigt, dass Geister in der Welt auch zumindest eine grundlegende tierische, auf einem tierischen Level eine Art Intelligenz haben.
Ja, richtig. Und das ist so eine Art, das zu äußern. Ich fand es auch super, dass dann Peter nachts dann noch aufgestanden ist.
Und Pizza
auch
gemacht hat.
Pizza und ihm so eine kleine Pizza in den Mund geworfen hat und gesagt hat, aber sag nicht, dass du sie von mir bekommen hast. Damit hatte man nochmal diesen Bogen halt vom Beginn der Folge und so ein bisschen auch gesagt, dass Peter und gut, die haben halt diese, er schleimte mich voll Vergangenheit, ne?
Ja,
das darf man nicht vergessen.
Klar.
Aber alles in allem, Kai, ich finde das irgendwie eine besondere Folge, weil sie halt eigentlich auch sehr einfach ist, ne? Menschen, Tor geht auf, Geister kommen raus, Geister müssen wieder zurück, Tor muss wieder geschlossen werden. Aber ich finde, die ist einfach so weird und da ist so viel drin und so eine Wundertüte an Geistern und alles. Das finde ich einfach irgendwie einfach durchgängig spannend erzählt.
Ja, ist sehr geradlinig erzählt, also da kommt man sehr gut mit auch, auch wenn natürlich manche Sachen tatsächlich, das ist den Leuten sehr gut gelungen, die das hier erstellt haben, die Folge, dass man nicht alles wirklich erfassen kann. Also wie gesagt, warum die Tür dann aufging am Anfang, das ist ja fast so wie so eine falsche Erzählung, weißt du, man weiß vielleicht gar nicht, was da wirklich passiert ist, weißt du, die Arbeiter haben das vielleicht so erzählt und dann, ja, dann ging das auf und dann kam das da raus und alles wurde verrückt und ja, ist auf jeden Fall eine spannende Erzählweise, ja.
Ja, ja, und wie gesagt, auch dass Igen das für sich behält, dass er glaubt, dass sie davon nicht mehr zurückkommen und so, ja. Und quasi, und dass die anderen das auch so zumindest so ein bisschen verurteilen, weißt du, also natürlich ist das Risiko immer da, aber da scheint es ihm ja sehr deutlich zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie da nicht mehr rauskommen. Aber das gibt der Sache schon noch eine gewisse Gravitas halt, ne, finde ich, und gibt den Figuren auch durchaus auch Tiefe halt, auch das sogar, auch wenn es nur kurz ist, Peter das sogar anspricht und sagt, Mensch, das ist uns auch, das ist ja schlecht, dass du von uns glaubst, dass wir nicht mitkommen, wenn wir wissen, dass wir sterben, sicher, aber naja, gut, hast schon recht, aber ist trotzdem nicht nett von dir, finde ich eigentlich einen schönen Umgang damit halt. Und wie gesagt, diese Idee mit diesem, dass dieses sprechende Tor da unten irgendwo ist und einfach dieses bitte nicht öffnen vom Tag des Untergangs. Ne? Oder ja. Bitte erst öffnen am Tag des Untergangs.
Woher soll man eigentlich so wissen, wann der Tag des Untergangs ist?
Ja, ja, und also, wer macht das dann, ja, habe ich mich auch gefragt. Also ist dann irgendwie so einer abgestellt oder so, ne? Die Menschheit als so eine homogene Masse und jetzt ist der Tag des Untergangs da. Das ist jetzt so fest, also die Regierung hat es erklärt, der Tag des Untergangs ist da, ne? Und dann muss einer hin, der hat gerade Schicht, ne? Das ist so wie wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst, wo es so dieses Putzteil gibt, was so rumgeht, wer gerade die Treppe hat.
Genau.
Weißt du? Ja, ja. Und dann hast du dieses Ding und dann stehst du da unten und sagst, wäre geil, wenn da einfach nur eine Klinge wäre, Kai.
Ja, Ding Dong. Ding Dong.
Vielleicht sagen wir, ja, im Stress vom Untergang der Welt, da kannst du jetzt auch nicht mehr groß auf den Bohrer warten. Da reicht es einfach, wenn ein Mensch in Rufweite ist. Das würde erklären, warum das Tor aufgegangen ist.
Ja, der muss ja auch nur rufen hier, jetzt holt mal den Bohrer. Und dann ist das eben die Catchphrase für die Tür. Ist wie bei Herr der Ringe, wenn sie hier Moria, sprich Freund und tritt ein, ist es halt hier dieser andere Satz, ja.
Sprich Bohrer und tritt ein. Genau. Ja, aber eine Klinge wäre süß. Ding Dong. Ich habe mich auch witzig wäre, wenn dann dieser Tag des Untergangs irgendwann da ist und keiner das Tor aufmacht. Und auf der anderen Seite sitzen dann diese Geister und sagen, tja, sie sollten es machen. Haben sie verkackt.
Ja, ne? Kann man auch scheinbar nur von einer Seite öffnen.
Ja, ja, das ist auch noch ein guter Punkt offensichtlich, ja. Sonst macht ja diese Warnung auch keinen Sinn.
Ja, ja, deswegen, ne? Ja.
Aber das ist so ein bisschen auf Rufbereitschaft, aber es wäre ganz so geil, wenn dann irgendwie so, hast dann auf der einen Seite, hast du dann dieses Ding in der Hand und dann gehst du hin und sagst Ding Dong. Ne? Tja, naja. Okay, tolle Folge, wo auch immer ihr sie findet, das Tor, in welcher Zählweise ihr sie findet, das Tor zur Unterwelt, eine tolle Ghostbusters-Folge, die echt Spaß macht, sie geguckt zu haben und auch jetzt hier besprochen zu haben. Kai, vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und gerne mal bis zu einer weiteren Ghostbusters-Folge.
Das kriegen wir hin und denkt immer dran, solange bitte erst weiterhören am Tag des Untergangs. Nein, hört's vorher. In dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.